Auf unserer Tagesordnung steht heute eine Lehrrede. Sie stammt aus dem Anguttara Nikaya 7.6 und ist überschrieben mit 7 Schätze. Der erste Satz lautet schlicht und einfach: 7 Schätze gibt es. Ich mache aber da gleich mal Halt, um dem Wort Schatz einmal nachzugehen. Ich habe mal nachgeguckt, was der Duden zu diesem Wort sagt. Und er definiert einmal Schatz als eine angehäufte Menge oder Ansammlung von kostbaren Dingen. Er fügt an, das ist besonders Schmuck, das sind Gegenstände aus edlem Metall oder ähnlichem. Und ich habe den Eindruck, dass dieses auch die erste und verbreitetste Assoziation ist, die uns seit Kindesbeinen mit diesem Wort verbinden. Welches Kind wollte nicht mal einen vergrabenen Schatz finden? Oder welches Kind hatte nicht mal so eine eigene kleine Schatztruhe mit irgendwas drin? Gemeint ist also was konkret, gegenständlich, materielles. Und dieses vordergründig Dinghafte ist auch, glaube ich, für viele Erwachsenen etwas noch durchaus Naheliegendes. Man denkt an eine Truhe oder Kiste mit Goldmünzen, mit Geschmeide oder irgendwas. Aber, sagt uns der Duden auch, Schatz meint ein wertvolles, materielles oder geistiges Gut, einen wertvollen Bestand an materiellen oder geistigen Gütern. So, wir lernen daraus, dass Schatz auch etwas im übertragenen Sinn gemeint sein kann, etwas Ideelles, etwa ein Schatz von Erfahrung oder ein Wissensschatz oder der Schatz der Gesundheit, den wir haben oder nicht haben. Das Pali-Wort, das der Buddha gebraucht, Dhana, D-H-A-N-A, meint im Grunde genau dasselbe. Reichtum, Schatz, Geldschatz. Und er hat dieselbe Doppelbedeutung, nämlich materiell und ideell. So, vor diesem Hintergrund können wir jetzt unsere Lehrrede weiter betrachten. 7 Schätze gibt es. Welche 7? Den Schatz des Vertrauens, der Sittlichkeit, des Schamgefühls, der sittlichen Scheu, des Wissens, der Freigebigkeit und der Weisheit. Diese Aufzählung macht offensichtlich, dass vom Buddha hier nichts Materielles gemeint ist, sondern es geht eben um wertvolle innere Qualitäten, um menschliche Haltungen, um Einstellungen, um geistige Verfassungen. Und ihr Vorhandensein hat schon selbst einen beachtlichen Wert, weil diese Charaktereigenschaften unser Lebensklima bestimmen, und zwar nur positiv. Diese Eigenschaften machen den Menschen unabhängiger von äußeren Umständen. Sie erhellen seine innere Befindlichkeit, sie sorgen für ein angenehmes Grundgefühl, wenn man so will. Und je ausgeprägter diese Eigenschaften sind, je ausgeprägter sie vorhanden sind, umso deutlicher sind auch die Effekte spürbar. Dazu kommt, dass ihr Wert generell höher einzuschätzen ist als der von sachlichen Gütern, und zwar hat das mindestens 2 Gründe. Der eine Pluspunkt ist, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass sie einem genommen werden. Ihre Existenz ist gar nicht von äußeren Voraussetzungen abhängig. Während im Vergleich zu materiellen Dingen der Buddha da immer sozusagen einen Hinweis gibt auf die Verlustängste, die die Menschen damit verbinden. Nenn mal diese Standardformulierung. Falls dem Mann aus guter Familie Besitz zukommt, Klammer, was nicht immer der Fall ist, dann empfindet er Schmerz und Trauer, während er ihn besitzt. Ja, weil er Angst hat, es könnte verloren gehen. Und während er seinen Besitz behütet und beschützt, machen sich König oder Diebe damit davon, oder Feuer verbrennt ihn, oder Wasser schwemmt ihn davon, oder hasserfüllte Erbe machen sich damit davon. Und er ist bekümmert, trauert und klagt, er weint und schlägt sich die Brust, wird zerrüttet und jammert: Was ich hatte, habe ich nicht mehr. Genau das ist mit den 7 genannten Schätzen von vorhin nicht der Fall. Sie bleiben davon völlig unberührt. Und ein zweiter Pluspunkt ist vielleicht sogar noch wichtiger, denn diese 7 verschwinden auch nicht mit dem Tod. Sie überdauern als Charaktereigenschaften, Klammern, solange wir sie nicht willentlich selbst wieder aufgeben oder vergessen. Bevor ich in der Lehrrede weiter fortfahre, will ich noch einen kleinen Seitenblick auf eine andere Darlegung geben, wo der Buddha dieselben Dinge in einer leicht abweichenden Begrifflichkeit als Kräfte bezeichnet. Sie sind also nicht nur Schätze, sondern sie sind auch so etwas wie ein Zukunftspotenzial. Sie sind maßgebliche Energien. Also nicht nur erfreuliche Guthaben, von denen man gegenwärtig profitiert, sondern sie haben auch einen zusätzlichen dynamischen Charakter in sich. Denken wir daran, dass Dhamma vor allen Dingen Praxis ist. Für eine bessere Lebenssituation müssen wir etwas tun. Unser Erleben ist abhängig von unserem Tun und Lassen. Das ist die Kammerlehre des Buddha. Das heißt, wir besitzen so etwas wie Verantwortlichkeit für das eigene Wohl. Und das meint, dass der Ansatzpunkt dafür das eigene Handeln ist. Und insofern sind diese 7 Schätze zugleich auch gestaltende und wirksame Faktoren. Sie sind im Kern nichts anderes als Aktivitäten. Man kann sie auch brauchbare oder wertvolle Werkzeuge nennen, die wir einsetzen, um unser Leben zu gestalten. Sie können uns helfen, unser Lebensniveau zu erhöhen und weit über das, was wir jetzt erleben, hinauszuführen. Wenn wir sie also sinnvoll einsetzen, dann sind sie wirklich eine gewinnträchtige Zukunftsinvestition, auf die niemand verzichten soll. So, kommen wir zu den Schätzen im Einzelnen. Vertrauen, damit fängt das Ganze an. Was aber ist Vertrauen, fragt der Buddha. Da besitzt der edle Jünger Vertrauen. Er glaubt an das Erwachen des Vollendeten. So nämlich. Dies wahrlich ist der Erhabene. Er ist der Heilige, vollkommen Erwachte, der in Wissen und Wandel Bewährte, der Kenner der Welt, der unvergleichliche Lenker führungsbedürftiger Menschen, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Das nennt man den Schatz des Vertrauens. Was verstehen wir unter Vertrauen, unter Sada? Zunächst ist davon die Rede, wenn man überzeugt ist von dem Wert oder der Bedeutung einer Sache oder einer Person. Das Wort drückt so etwas wie Zuversicht aus, dass man sich auf etwas verlassen kann, dass man auf etwas bauen kann. Allerdings ist gerade im Dhamma nicht ein blinder Glaube an etwas gemeint, das man nicht weiß. Sondern es geht mehr um eine innere Offenheit gegenüber einer anderen Dimension der Realität. Sada meint ein intuitives Erfassen, meint ein ahnendes Wissen. Vertrauen ist ein innerer Gleichklang, ein Angemutetsein. Viele empfinden das als ein Heimatgefühl, wenn sie mit dem Dhamma in Begegnung kommen. Konkreter meint es, wer Sada hat, hat eine Nähe zu jenseitigen Dimensionen, zu dem Transzendenten der Existenz, also zu Höherem und Freierem, mit dem man fest rechnet, wenn man dieses Empfinden hat. Und Sada meint nicht zuletzt, dass man auch sein Leben nach diesem besseren, weiteren ahnenden Wissen auch ausrichtet. Man kann sogar sagen, dass Vertrauen notwendig ist. Ohne Vertrauen ist die Bewältigung des normalen Lebens kaum vorstellbar. Man kann weltliche Ziele nicht einmal erreichen, wenn man nicht Selbstvertrauen hat ich schaffe das, wenn man nicht auf die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse setzen kann, sage ich, jawohl, ich kriege das Ganze in den Griff. Und ohne Vertrauen sind auch die im Dhamma gesetzten Ziele oder möglichen Ziele unerreichbar. Vertrauen ist eine unmittelbare Voraussetzung, dass man überhaupt tätig wird in eine bestimmte Richtung, dass man eine spirituelle Praxis auf sich nimmt, dass man in die Puschen kommt. Denn Vertrauen schafft erst das Engagement, dass man etwas tut, dass man Ausdauer aufbringt, auch in Situationen, wo es nicht vorangeht, wo es einem nicht wirklich gut geht und wo man mal in ein Loch gefallen ist. Vertrauen ist selbst eine Kraft, aber zugleich beflügelt sie und bestätigt und verstetigt die Tatkraft, die wir haben. In der vorhin zitierten Passage ist allerdings ein besonderes Objekt des Vertrauens genannt, nämlich der Buddha. Und nicht der Buddha als Person allein, als historische Person, sondern der Buddha als einer, der tatsächlich aus dem Daseinstraum erwacht ist. Das ist das Kernstück von Sadda, dass er transzendiert ist in eine Existenz, die mit Worten nicht beschreibbar ist und die völlig frei ist von allem Dukkha. Und von ihm, von diesem Vertrauen in den Buddha, leiten sich auch die anderen Objekte ab, zu denen ein Buddhist, eine Buddhistin eine große innere Nähe verspürt. Nämlich zum Dhamma, zur Lehre. Vertrauen ist, ja, diese Lehre ist eine befreiende Lehre. Sie ist wohl verkündet, sie ist vorhanden, sie ist für uns nutzbar und ein großer Gewinn. Und das dritte Objekt des Vertrauens ist der Sangha, die Gemeinschaft, von der man weiß oder ahnt oder sieht, dass sie richtig praktiziert und dass sie uns Vorbild auf der einen Seite sein kann und Hilfe zugleich auf dem eigenen Weg. Damit ist schon ein bisschen was über den Schatzcharakter von Sadda gesagt. Das ist ja unsere Fragestellung. Was ist das für ein Schatz, der uns da gegeben ist? Vielleicht erinnern wir uns daran, dass Buddha, Dhamma, Sangha oft als die drei Kleinodien bezeichnet werden. Sie sind drei Juwelen, sie sind Kostbarkeiten. Denn sie stehen als Symbole, als Begriffe für die Möglichkeit des höheren Wohles überhaupt. Denn Vertrauen stellt so etwas wie eine unbezahlbare Verbindung zu Buddha, Dhamma, Sangha her. Vertrauen ist deshalb wertvoll, weil sie uns an den Errungenschaften des Dhamma teilhaben lässt und sie uns den Dhamma möglich macht, zugänglich macht. Und wie vermittelt Sadda diesen Zugang? Zum einen ermöglicht Sadda den regelmäßigen Umgang mit gleichgesinnten Menschen, mit edlen Menschen, die der Buddha als solche bezeichnet, weil sie aus einer anderen Dimension herausleben. Sadda lässt zugleich die Gewohnheit entstehen, den Dhamma immer wieder zu hören, dabei zu bleiben, wenn über den Dhamma gesprochen wird. Den Dhamma gerne zu hören und zu lesen, sich damit zu beschäftigen. Dhamma lenkt dazu noch unsere Aufmerksamkeit in eine etwas andere Richtung. Unsere Aufmerksamkeit geht weg von der Oberfläche hin zur Tiefe. Die Aufmerksamkeit wendet sich weg von den bloßen Erscheinungen zu der Herkunft der Erscheinung. Also Dhamma ist etwas, was uns die Zusammenhänge in der Existenz deutlich macht. Und last not least wird dadurch unser Bemühen bestärkt, unsere neuen Einsichten und die Lebensweise einander anzunähern. Das, wenn man so will, Theorie und Praxis nicht zwei völlig getrennte Felder bleiben, sondern dass die mehr oder weniger eins werden. Normande bemerkt, diese vier Punkte sind nichts anderes als die Voraussetzungen für den Stromeintritt. Und damit kann man wirklich erahnen, was wir einen Schatz wir vor uns haben, wenn wir Sadda in uns spüren. Denn man kann fast sagen, dass das der wirkliche Jackpot der Existenz ist, wenn wir den gewinnen. Das nächste ist die Sittlichkeit. Was aber ist der Schatz der Sittlichkeit? Da enthält sich der edle Jünger der Verletzung lebender Wesen. Er steht ab vom Nehmen des Nichtgegebenen, von unrechtem Geschlechtsverkehr, von der Lüge und vom Genuss berauschender Getränke. Das nennt man den Schatz der Sittlichkeit. Hier wird der Aspekt der heilsamen Aktivitäten ganz offensichtlich, denn die fünf Sila sind ja sowas wie das Hauptübungsfeld im Alltag. Sie decken fünf zentrale Bereiche des menschlichen Handelns ab und stellen für die meisten von uns die größten Herausforderungen dar. Leider muss man sagen, dass die karmischen Wirksamkeiten des eigenen Tuns und Lassens gar nicht so sehr bekannt sind oder nicht genügend beachtet werden. Und deshalb ist Vertrauen in diese Dinge, in Sittlichkeit, ein unüberschätztes und in unserem Erleben gar nicht wegzudenkendes Moment. Hier ist allerdings nur der Schatz der Sittlichkeit als Begriff, wenn man so will, in den Raum gestellt und nicht näher ausgeführt. Aber wir haben das ja schon lange erfahren, dass die einzelnen Lehrreden sich wechselseitig spiegeln und auch wechselseitig erklären. Und deshalb brauchen wir nur an einer anderen Stelle nachzugucken, was hier gemeint ist und da ein paar zusätzliche Informationen noch zu haben. So, da heißt es an einer Stelle, ist auch im Anguttara, fünf Gaben, große Gaben gibt es. Welche fünf? Da hat der ernsthafte Anhänger das Töten aufgegeben. Er enthält sich ganz des Tötens. Indem er sich des Tötens enthält, gewährt er unnennbar vielen Wesen die Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis. Und indem er unnennbar vielen Wesen Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis gewährt, wird ihm selbst unnennbare Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis zuteil. Klammer, das Entsprechende gilt auch für sexuelles Fehlverhalten, für Stehlen, für Lüge und für Genuss von Alkohol. Hier wird also das Einhalten von moralischen Standards als ein großes Geschenk bezeichnet. Und zwar zunächst für den Mitmenschen, der unmittelbare Nutznießer ist von diesem guten Verhalten, weil ihm dadurch eine ganze Reihe von fundamentalen existenziellen Ängsten genommen werden. Er muss sich nicht fürchten um sein eigenes Leben oder die Gesundheit. Er braucht keine Angst zu haben um seinen Besitz, um die Beziehungen, in denen er sich befindet, oder um die Orientierung, um sein Wissen, um sein geistiges Dasein. Warum? Er hat keine Bedrohung oder Beeinträchtigung durch andere zu erwarten. Er sieht und spürt das Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit im mitmenschlichen Umgang. Hier heißt es außerdem, unnennbar viele Menschen wird dieses Geschenk gegeben. Da fragt man sich vielleicht, warum das so ist. Aber der Buddha weist darauf hin, dass hier eine kaum zu ermessene Reichweite dieser Gabe vorhanden ist, weil auf der langen Daseinswanderung allen Wesen auch ungezählte andere Wesen begegnen. Und wenn ich ein konsequentes Festhalten an guten Standards durchhalte, werde ich im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder aufs Neue den anderen Wesen diesen Schutz gewähren. Und das sind in anfanglosen Zeiten tatsächlich unnennbar viele. Aber die Sila sind auch ein Schatz für den Ausübenden, weil die gewährte Gefahrlosigkeit und Sicherheit einem selbst zukünftig auch wieder zuteil wird. je geradliniger und länger man sich an diese Standards hält, umso nachhaltiger und umfassender wird auch die Frucht sein, die dem Akteur, dem Übenden zur Verfügung steht. Außerdem sollte man nicht unterschätzen, ist es schon im gegenwärtigen Moment eine Riesenentlastung, wenn man sich selbst keine Vorwürfe machen muss. Es ist ein hohes Gut, wenn man ohne Reue, ohne Gewissensbisse, ohne unterschwelligen Druck oder Selbstvorwürfe durchs Leben geht. Wenn man keine Angst haben muss, dass irgendwas entdeckt wird oder dass irgendwas ans Tageslicht tritt, dass keiner wissen darf, dass öffentliches Gerede auftaucht, dass man sich irgendwie blamiert fühlt oder sonst was. Und nicht zuletzt, das Einhalten der Sila ist zugleich eine Übung, eine Basis für die Samadhi-Fähigkeit, also für die Fähigkeit, inneren Herzensfrieden zu finden. Anders gesagt, wer die Silas einhält, baut das Fundament, hat das Fundament für eine noch weiterführende Dhamma-Praxis. Kommen wir zum Schamgefühl. Was aber ist der Schatz des Schamgefühls? Da besitzt der edle Jünger Schamgefühl. Er schämt sich seines schlechten Wandels in Werken, Worten und Gedanken, schämt sich der Ausübung böser, unheilsamer Taten. Das im Mönchen nennt man den Schatz des Schamgefühls. Wenn man sich mal umguckt heute, wird man feststellen, dass Scham in der zeitgenössischen Psychologie und Psychotherapie nicht mehr wirklich gut angesehen ist. Man hat den Eindruck, dass diese Empfindung am Selbstwertgefühl eines Menschen kratzt, dass sein positives Selbstbild stört, dass es deshalb einen hemmenden Einfluss auf die psychische Gesundheit und die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen darstellt. Wenn man unseren Text betrachtet oder die Worte des Buddha wägt, wird man sehen, dass da was ganz anderes gemeint ist. Da geht es nicht um ein Urteil über den Wert oder Unwert eines Menschen. Der Akzent liegt auf den Handlungen des Betreffenden, also die Qualität bestimmter Taten, Worte und Gedanken wird hier unter die Lupe genommen, nicht die Person als solche gerät ins Visier, sondern seine konkreten Aktivitäten. Es geht also nicht darum festzustellen, ich bin ein schlechter, minderwertiger Mensch, ich bin überhaupt ein unwürdiger Mensch, ich bin verloren, aus mir wird nie was. Im Gegenteil, die Emotion von Scham ist vielmehr positiv zu werten, weil sie ein anderes Bild von ein besseres Bild von einem selbst repräsentiert. Und wenn man dann etwas tut, was nicht so ganz gestimmt hat, dann sagt man, na, das war unter meinem Niveau, das war jetzt unter meiner Würde. Eigentlich passt es gar nicht zu mir. Das war ein Ausrutscher. Ich weiß es besser, ich kann es besser. Und vor allen Dingen, ich werde darauf achten, dass es das nächste Mal nicht mehr passiert. Das heißt, Scham ist der Ausdruck von einem besonderen positiven Selbstwertgefühl, das ja, zugegebenermaßen ab und zu mal auf den Prüfstand gestellt wird. Abgesehen davon ist Scham weniger ein Gefühl, auch wenn es unangenehm empfunden wird, sondern Scham, Hiri im Pali, ist eine bestimmte unterstützende Fähigkeit. Betonung liegt auf Fähigkeit und unterstützend. Denn Hiri ist eine besondere Form von Sati. Wir sagen zu Sati meistens Achtsamkeit. Das ist die gebräuchliche Übersetzung. Aber eigentlich meint Sati Erinnerung. Sati ist die Fähigkeit, sich etwas ins Gedächtnis zu rufen. Sati ist die Fähigkeit, Getanes, Gesagtes oder auch Gelerntes, Gehörtes, Verstandenes zu erinnern. Das heißt, sich die Wahrheit immer wieder vor Augen führen zu können. Achtsamkeit lenkt somit den Geist immer wieder zu dem Richtigen und Wichtigen hin. Hiri sagt uns, was Dhamma-Praxis bedeutet, welche Aufgaben erfüllt werden müssen, was man sich vorgenommen hat und vielleicht ab und zu im Trubel des Alltags vergisst. Heri sagt uns, was man besser lässt und was man besser tut. Und bei Ablenkung und Nachlässigkeit führt diese Eigenschaft uns immer wieder auf den Übungsweg zurück. So gesehen werden wir feststellen, dass Heri dreifach in Aktion ist oder in Aktion treten kann. Einmal rückblickend, wenn man etwas Unangemessenes gesagt oder getan hat. Dann kommt es zu so einer Art kritischen Bilanz, dass man sich sagt, na, das entspricht ja nicht meinen eigenen Grundsätzen. Und dann kommt der Entschluss, das will ich künftig sein lassen. Heri agiert aber auch zukunftsorientiert, und zwar dann, wenn so ein bisschen dubiose Vorhaben im Raum stehen, wenn man Pläne macht, wenn man sich irgendwas wünscht, was so nicht ganz stubenrein ist. Und dann sagt Heri, wie kann ich sowas eigentlich nur denken? Wie in aller Welt kann ich das nur wollen? Das geht gar nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und schließlich setzt Heri auch sowas wie Stoppzeichen, während man etwas Dummes tut. Also in der Gegenwart, wenn man gerade dabei ist, irgendwas zu denken, zu sagen oder zu tun, was man nicht für gut hält. Damit kommt eine Instanz in uns zur Wirkung, die sagt, nein, ich werde diese Idee oder diese Aktivität nicht weiter verfolgen. Schluss damit. Ich denke, diese Beispiele zeigen schon den Wert von Scham, denn sie bietet die Möglichkeit, sich selbst zu schützen. Heri ist sowas wie eine innere Kontrollinstanz. Damit ist uns die Chance gegeben, uns zu korrigieren. Heri ist eine lenkende Kraft und ein, wenn man so will, wichtiges Element der Selbsterziehung. Denn diese Erinnerungsfähigkeit an das Bessere und Richtigere bewahrt uns davon, ja, eigenen Schaden hervorzurufen oder ja, fremden Schaden hervorzurufen. Sittlich scheu. Was aber ist der Satz? Nein, was aber ist der Schatz sittlicher Scheu? Da besitzt der edle Jünger sittliche Scheu. Er scheut sich vor einem schlechten Wandel in Werken, Worten und Gedanken, scheut sich vor der Ausübung böser, unheilsamer Taten. Das, ihr Mönche, nennt man den Schatz der sittlichen Scheu. Diese Formulierung ist fast identisch mit dem vorangehenden Satz. Da ist nur jetzt das Wort Scham durch sittliche Scheu ersetzt. Und tatsächlich, wenn man ein bisschen die Lehren kennt und vergleicht, wird man feststellen, dass Heri und Uttapa, das sind die beiden, oft wie Zwillinge zusammengenannt werden. Da heißt es in einem bekannten und berühmten Satz, zwei helle Eigenschaften beschirmen die Welt. Welche zwei? Schamgefühl und sittliche Scheu. In unserer Sutte ist wieder nicht erklärt oder definiert, was man unter Uttapa, unter Scheu verstehen soll. Aber es ist vor allen Dingen auf den Wert dieser Eigenschaft, auf den Charakter von Reichtum hingewiesen. Auch hier ist es kein Problem, sich an einer anderen Stelle schlau zu machen, was wir denn unter Scheu zu verstehen haben. Und ich habe da einen Satz rausgefunden, wo sich ein Dhamma-Praktizierender, das sich so vor Augen hält, um was es geht. So eine Art Selbstreflexion. Er sagt sich nämlich, wenn ich zum Mörder würde, so müsste ich mich selber verachten. Und auch Verständige müssten mich tadeln. Und nach dem Aufhören des Körpers, jenseits des Todes, stünde mir durch das Umbringen von Lebendigem eine üble, schmerzliche Lebensbahn bevor. Das sind alle drei wichtigen Dinge, um die es geht, genannt. Da ist zunächst noch einmal erwähnt Scham als die innere Kontrollinstanz. Das begegnet uns noch mit dem Stichwort ich würde mich selber verachten. Und Uttapa, Scheu, wäre jetzt die äußere Kontrollinstanz. Und tatsächlich ist es so, dass unsere Handlungen gleichsam von zwei Seiten unter die Lupe genommen werden. Erst einmal das eigene Urteil und sowas wie die soziale Kontrolle, die von außen kommt. Und im Zitat, nur um das zu erwähnen, ist das Beispiel der übelsten Handlung überhaupt gewählt, nämlich das des Typs. So, soziales Feedback ist unser Stichwort. Soziales Feedback als Reaktion auf unser Tun ist durchaus vielgestaltig. Zum einen sind wir verbalen Reaktionen ausgesetzt. Da gibt es direkte Kritik, man wird getadelt, vielleicht wird man sogar beschimpft. Ja, mit der Zeit verbreitet sich auch ein schlechter Ruf. Nicht? Unser Image ruiniert sich langsam. Wir werden von der Gesellschaft missachtet. Gesellschaftliche Ächtung kann der Fall sein, sogar Demütigung, das wäre eine ziemlich heftige Sache, bis zu massiven Sanktionen oder Strafen, die es in unserem sozialen Umfeld ja gibt. Scheu ist dann so etwas wie die geistige Vorwegnahme solcher unerwünschten Reaktionen. Nicht? Wenn man etwas tut, hat man sozusagen innerlich schon die erwartenden oder zu erwartenden Nachteile auf der Rechnung und fragt sich, ja, soll ich für das, was ich vorhabe, wirklich diese Art von Kritik, diese Art von Reaktion in Kauf nehmen? Aber man sollte darauf achten, dass hier nicht eine vermutete Missbilligung vom Stammtisch gemeint ist, von aller Weltsmeinungen, von Menschen da draußen, sondern hier geht es um das fundierte Urteil von Verständigen, wird gesagt, von Respektspersonen, also von Menschen, von denen man etwas hält, die vielleicht unsere Lehrer sind oder unsere Vorbilder sind, die uns dann eher bremsen, wenn wir das Gefühl haben, ach ja, was würden die denn denken und sagen oder von uns halten, wenn die rauskriegen oder wenn die wissen, was ich da vorhabe oder was ich getan habe. Und das Ergebnis ist, dass hier auch eine Art von Schutzfunktion eintritt, wo Scheu ist, werden bestimmte Dinge einfach nicht getan. Man nimmt vorher innerlich Abstand. Jetzt kommt ein Aber. Scheu hat noch eine längerfristige, eine weitere Dimension, nämlich sie hat auch im Auge die negativen Folgen, die jenseits des Todes auftauchen. Kritische Worte im Moment und Vorwürfe können wir vielleicht noch leichter verkraften, aber wie sieht es mit den Konsequenzen aus, die nach dem Tod auf uns zukommen? Können wir die wirklich wollen? Und unter diesem Vorzeichen wird Uttapa auch ein hilfreiches Navigationsinstrument neben der Scham. Und sie umschifft viele gefährliche Klippen des Daseins und verhütet vermeidbaren Schaden, wenn diese Qualität in uns stark genug ist. Die Frage, die immer wieder im Hinterkopf auftaucht, ist das, was ich vorhabe, einen solchen Preis wert? Wenn nein, gibt es nur eine Möglichkeit, ich lasse es sein. Fünfter Punkt. Wissen. Was aber ist der Schatz des Wissens? Da besitzt der edle Jünger reiches Wissen. Er ist ein Träger des Wissens, hat großes Wissen angesammelt. Und jene Lehren, die im Anfang vorzüglich sind, in der Mitte vorzüglich und am Ende vorzüglich sind, die dem Sinne wie dem Wortlaut nach ein ganz vollkommenes, geläutertes Reinheitsleben verkünden. Diese Lehren hat er häufig angehört, sich eingeprägt, im Wortlaut gelernt, im Geiste erwogen und sie weise verstanden. Das nennt man den Schatz des Wissens. Der Ausdruck Wissen hat ja im Deutschen sehr unterschiedliche Bedeutungsnuancen. Der Buddha gebraucht hier das Wort Sutta, S-U-T-A, was wörtlich heißt gehört. Und das gibt schon einen deutlichen Hinweis auf den Wortsinn in unserem Zusammenhang. Es geht also an dieser Stelle um Gehörtes, um Aufgenommenes von anderen, übernommenes Wissen. Und wer hat es gehört? Wer besitzt dieses Wissen? Wir lesen vielleicht schnell drüber hinweg. Es ist der edle Jünger, es ist der Aryasavaka, also jemand, der stromeingetretener ist oder einen höheren Sicherheitsgrad schon erreicht hat. Und damit ist auch ein entscheidender Fingerzeig gegeben auf den Inhalten, auf die Ausrichtung des Gehörten. Es geht nicht um beliebige religiöse Themen, die man verinnerlicht haben soll. Also auch nicht allein um die einführenden Lehren, über die der Dhamma, über der Buddha spricht. Also über Geben, Ethik, über menschliches Sein. Wenn hier von Sutta die Rede ist, dann ist vielmehr von der entscheidenden Kernlehre die Rede, von den vier heilenden Wahrheiten. Wer ein Sutta ist, wer Sutta besitzt, der hat Dhamma im eigentlichen und im engeren Sinne, im befreienden Sinne aufgenommen. Und ein solches Wissen oder Personen, die über ein solches Wissen verfügen, werden Sanichayo genannt, Bahu Sutta. Lohnt sich das mal näher anzugucken. Sanichaya heißt, da hat einer gesammelt oder hat gehortet. Das heißt, im Laufe der Zeit ist so eine Menge von Wissensstoff zusammengekommen. Bahusutta heißt hochgelehrt. Ja, er kennt sich gut aus. Wörtlich, da hat jemand viel gehört. Heute wird man sagen, da ist jemand belesen. Mit anderen Worten, auch das Dhamma-Studium ist hier als ein wertvoller Teil der Praxis genannt. Und worauf wir auch hingewiesen werden in den wenigen Zeilen, ist die Tatsache, dass wir im Umgang und in der Aneignung dieses Wissens sorgsam vorgehen sollen. Das meint, dass wir uns mit den genannten Themen und Inhalten wirklich beschäftigen, dass wir sie immer wieder lesen, immer wieder anhören, immer wieder auch besprechen. Dhamma hat nur dann Funktion und nur Wirkung, wenn man diese Lehren sich einprägt, wenn man im Idealfall vielleicht auch einige Kernaussagen auswendig kann, wenn man ihren Sinn durchdrungen hat, wenn man sich mit den praktischen Konsequenzen daraus auseinandersetzt. Und last not least sind wir aufgefordert, nicht leichtfertig mit den Lehren umzugehen. Es geht darum, Form und Bedeutung der Lehre in gleichermaßen wertzuschätzen. Genau sein sollen wir. Wir sollen die Aussagen des Buddha präzise kennen. Also nicht so von ungefähr, ja, der Buddha soll ja gesagt haben, so und so. Und das meint vor allen Dingen, dass wir uns nicht vorschnell so eigene und verbesserte Versionen des Dhamma zurechtzimmern und sogar noch in die Welt setzen, sondern immer wieder gucken, was hat der Buddha konkret gesagt. Der Schatzcharakter von Sutta wäre noch zu betrachten. In dem Zitat ist vom Wissen die Rede als Kalyana, sprich als heilbringend und segensreich. Damit ist eigentlich schon viel gesagt und dazu kommt, dass dieses Wissen hilfreich ist in allen Phasen der Praxis und des Lebens. Im Einstieg, wenn wir die Praxis sozusagen neu entdecken und für uns für wichtig erachten. Auf dem langen Weg danach, wenn wir sozusagen auf dem Übungsweg uns befinden und vielleicht sogar so eine Durststrecke durchwandern haben. Und dieses Wissen ist auch noch hilfreich beim grünen Abschluss. Und warum? Das ist jetzt nochmal der inhaltliche Aspekt. Der hohe Wert dieser Lehre besteht darin, weil in ihr das Reinheitsleben vorgestellt wird. Weil es das vollkommene Reinheitsleben beinhaltet. Mit anderen Worten, weil in ihr die spirituelle Praxis in ihrer ganzen Fülle und Vollendung vorhanden ist. Mit anderen Worten, das ist das Beste, was es in der Welt zu haben ist. Freigebigkeit ist unser sechster Punkt. Was aber ist der Schatz der Freigebigkeit? Da lebt der edle Jünger im Hause mit einem vom Makel des Geizes freien Herzen. Er ist freigebig und spendet mit offenen Händen. Er gibt gern, ist dem Bedürftigen zugetan und hat Freude am Austeilen von Gaben. Das nennt man den Schatz der Freigebigkeit. Wer ein bisschen Pali kann, würde vielleicht an dieser Stelle Dana erwarten, also geben im engeren Sinn. Aber hier steht das Wort Chaga. Das umfasst, wie wir lesen, auch geben, schenken, teilen, materielles wie immaterielles. Aber dieses Wort betont noch ein bisschen mehr die entsprechende innere Haltung. Das ist die Haltung als Gegenteil von Geiz, von Knausrigkeit, von Engherzigkeit und Neid. Wer diese Haltung hat, wird feststellen, dass er anders als früher vieles gar nicht mehr braucht. Dass er leicht auf etwas verzichten kann, dass er was loslassen kann, dass er immer mehr von materiellen Dingen, die ihm früher wichtig waren, unabhängig werden kann. Geben, sagt der Buddha an anderer Stelle, ist eine Quelle, die wichtige Quelle von äußerem und innerem Reichtum. Ich will den Buddha zitieren. Jene begüterten, überaus reichen, ausgesprochen vermögenden Familien mit beträchtlichen Besitzern Gold und Silber, von ansehnlichem Wohlstand und Habe, mit reichlich Geld und Getreide, alles sind sie nur durch Geben, durch Ehrlichkeit und Selbstbeherrschung geworden. Also hier ist eine geistige Gesetzmäßigkeit angesprochen, die eben auf einer anderen Ebene wirkt als die weltlichen Gesetzmäßigkeiten. Im materiellen Bereich ist das, was man verschenkt, weg. Aber hier heißt es, was weg ist, ist eben nicht weg, sondern es ist ein entsprechendes gutes Zukunftspotenzial geworden, das irgendwann wieder auch sich als äußerer Reichtum manifestiert. In einem Satz, eine gewährende Haltung ist die Gewissheit, dass gewährende Umstände in meinem Leben auftreten, und zwar in jeder Hinsicht. Noch ein Zitat, um das Ganze ein bisschen noch plastischer zu machen. Da ist ein Feldherr namens Siha mal auf den Buddha zugekommen und hat ihn gefragt, ist es wohl möglich, o Herr, eine sichtbare Frucht des Almosengebens aufzuweisen? Antwortet der Buddha, das ist möglich. Der Geber, der Gabenspender, ist vielen Menschen lieb und angenehm. Mit einem Geber, einem Gabenspender, suchen gute, edle Menschen Umgang. Und ferner verbreitet sich über den Geber, den Gabenspender, ein guter Ruf. Und fernerhin, zu welcher Versammlung auch immer sich ein Geber, ein Gabenspender hinbegibt, seien es Adlige, Brahmanen, Hausväter oder Asketen, da tritt er voll Sicherheit auf, frei von Befangenheit. Und fernerhin, siehe, gelangt der Geber, der Gabenspender beim Zerfall des Körpers nach dem Tod auf glückliche Daseinsfährte in himmlische Welt. Das ist ein Wort. Also wir sehen, dass die Auswirkungen von Geben auf unterschiedlichen Ebenen sich zeigt. Das sind zum Beispiel die sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen man das nachvollziehen kann. Zum einen ist jemand, der Großzügigkeit übt, in seinem eigenen Umfeld beliebt. Das ist auch gar nicht weiter verwunderlich. Er hat vor allen Dingen aber auch gute Beziehungen zu Menschen, die im geistigen Sinne feinere Menschen sind. Die öffentliche Meinung ist gut über den Betreffenden, er ist anerkannt, er ist geschätzt. Und es ist eine innere Qualität. Wer ein Geber ist, ist unbefangen, wenn er mit anderen Menschen zu tun hat. Er hat keine Scheu im Umgang mit anderen. Aber hier wird auch noch, und das ist noch viel wichtiger, eine ganz andere Dimension von Ursache und Wirkung aufgezeigt, nämlich eine zeitliche Dimension. Geben kann sich in ihren Konsequenzen schon diesem Leben auszeichnen oder auswirken, aber noch mehr jenseits des Todes, wie uns der Buddha hier nahebringt. Und das meint auch, dass Geben sich in unterschiedlichen Daseinsbereichen manifestiert. Wer ein großer Gabenspender ist, für den ist der Aufstieg in wohltuendere, übermenschliche Erlebensformen sozusagen ein Trittbrett. Und last but not least merken wir auch, dass es einen Unterschied gibt, insofern manche Erfahrungen von uns ja verifizierbar sind. Manche Zusammenhänge von Ursache und Wirkung können wir unmittelbar erleben, aber andere sind eben nicht einsehbar. Gerade das, was an nachtodlichen Konsequenzen auf uns zukommt, das können wir nicht sehen. Da sind wir auf die Aussage von Weiterblickenden angewiesen. Da brauche ich nur zusammenzufassen, was Chaga als Schatz bedeutet. Einmal ist die Verfeinerung, die Veredelung der inneren eigenen Verfassung der eigentliche Gewinn. Also das geistige und seelische Wachstum einer Person oder unserer Person können wir als hohes Gut einschätzen. Und Chaga ist genauso eine Kraft, weil sie es ermöglicht, über sich selbst hinauszuwachsen. Chaga ist ein Teil der bewussten Selbsterziehung, die uns aus dem Klein-Klein des Menschlichen immer mehr herausführt. Chaga führt zu einem Zuwachs an Energie und Zuversicht durch die Erfahrung von mehr Leichtigkeit, von innerer Entlastung und Unbefangenheit, die sich in uns ausdrücken kann. Damit bin ich bei unserem letzten Punkt. Das Stichwort lautet Weisheit. Was aber ist der Schatz der Weisheit? Da eignet dem edlen Jünger Weisheit. Ausgerüstet ist er mit jener Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift, der edlen Weisheit, der Durchdringenden, zur völliger Leidensvernichtung führend. Das nennt man den Schatz der Weisheit. Da mag man sich vielleicht wundern, warum kommt denn jetzt nach Wissen noch Weisheit? Ist denn das nicht dasselbe? Tatsächlich sind die beiden Dinge, die im Pali Sutta und Panya heißen, eng verwandte Dinge, aber sie sind eben nicht identisch. Denken wir mal daran, dass der Buddha ja drei Ebenen von Weisheit unterschieden hat. Das ist einmal von Sutta Maya Panya die Rede, also von einer Weisheit, die durch Hören zustande gekommen ist. Das ist eine sekundäre. Das ist eine von anderen übernommene Weisheit. Das wäre so etwas wie angelerntes Wissen. / Sutta, eben genau das, wovon vorhin schon die Rede war. Dann ist von Chintamaya Panya die Rede. Das Nachdenken, das Forschen auf dieser Grundlage, das Herstellen von Verknüpfungen der einen oder anderen Lehraussagen miteinander. Es ist ein tiefes Durchdringen, ein Erweitern und auch auf das eigene Leben beziehen von dem, was man gehört und gelernt hat. Man entdeckt im Leben das, was man in den Lehren zur Kenntnis genommen hat, und in den Lehren entdeckt man, was man tagtäglich erlebt. Und last but not least ist der spannende Teil, jetzt ist Bhavana Maya Tanpanna. Das ist die durch Wandlung der Persönlichkeit aufkommende Weisheit. Also jetzt der unmittelbare Blick auf die Dinge, das direkte und intuitive Erfassen, das Sehen der Realität so wie sie ist, aus der eigenen Fähigkeit heraus. Und diese letzte höchste Weisheit ist an dieser Stelle genannt. Und sie hat den besonderen Aspekt, dass sie auf das Erscheinen und Verschwinden der Phänomene gerichtet ist. Dass sie die Wandelbarkeit, die Unbeständigkeit alles Entstandenen ins Auge fasst. Dass sie insofern auch durchdringend ist, dass sie bis in die tiefsten Tiefen des Daseins hineinreicht und dass sie deshalb auch eine durch und durch befreiende Qualität hat. Und in Reihen, wie wir sie eben kennengelernt haben, steht diese Panya, diese Weisheit immer als Letztes da. Immer ist sie so etwas wie ein Höhepunkt oder ein Abschluss einer ganzen Entwicklung. Und in diesem Falle ist sie gar nicht mehr Teil der Praxis, sie ist gar nicht mehr eine Etappe auf dem Weg, sondern sie ist schon eine Frucht des Weges, sie ist schon eine Frucht der Bemühungen um Freiheit. Und genau das hat sie noch mit im Gepäck, nämlich Vimutti, die vollkommene Befreiung. Damit sind wir fast schon am Ende der Lehrrede angekommen. Es folgen im Originaltext jetzt noch eine ganze Reihe von Versen, die das Gesagte noch einmal in anderen Worten zusammenfassen. Das möchte ich mir an dieser Stelle sparen, sondern ich will nur noch zwei Sätze herausstreichen, die der Buddha uns hier nahe bringt. Er sagt nämlich, wer diese sieben Eigenschaften besitzt, wörtlich, der gilt mit Recht als reicher Mensch, Klammer, Schatzcharakter. Und nicht umsonst hat er gelebt. Sein Leben war also nicht moga, nicht vergeblich, zwecklos, unnütz, war nicht für die Katz. Und deshalb steht am Ende dieser Rede die Aufforderung, sich um diese sieben zu bemühen, sie sich immer wieder heranzuholen, sich ihnen zu widmen, sie in sich auszubilden und sie sich zu eigen zu machen. Darum pflege wohl der weise Mensch, ... diese sieben. Bevor ich schließe, möchte ich doch noch einen Vergleich anstellen. Ich möchte nämlich den Schatzcharakter der sieben Eigenschaften mit den fünf Fähigkeiten im Verhältnis sehen. Die fünf Fähigkeiten sind ja die Indriya, die dynamische Seite der Praxis, die letztendlich alle auf das unmittelbare Heil bezogen sind. Die fünf Indriyas werden ja manchmal auch als die Heilslenkkräfte bezeichnet. Falls wir sie nicht in Erinnerung haben, hier nochmal eine kurze Auflistung. Diese fünf Fähigkeiten gibt es. Welche fünf? Die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Tatkraft, die Fähigkeit der Achtsamkeit, die Fähigkeit der Einigung, die Fähigkeit der Weisheit. So, da fragt man sich erstmal, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber ich sage, der genauere Blick sagt und zeigt uns sehr schnell die große Nähe und die weitgehende Übereinstimmung dieser beiden Reihen. Ich behaupte sogar, dass die sieben Schätze auf der einen Seite und die fünf Heilsfähigkeiten auf der anderen Seite im Kern dasselbe sind. Und das macht nochmal deutlich, welches Gewicht diese sieben Schätze haben. Wenn man die beiden Reihen nebeneinander stellt, dann heißt es zunächst mal Vertrauen und Vertrauen. Da ist nicht viel zu sagen, weil in beiden Reihen das identisch ist. So, dann kommt bei den sieben Schätzen Sittlichkeit, während bei den Indriya, bei den Heilskräften, Tatkraft genannt ist. Fragt man sich, was hat das eine miteinander zu tun? Ich sage, es ist im Grunde das Gleiche, nur aus einer anderen Perspektive betrachtet. Denn das Gebiet der Ethik, ja, Sittlichkeit, ist ja das Haupteinsatzfeld der Tatkraft. Dort wird nämlich Tatkraft besonders benötigt. Dann haben wir Schamgefühl auf der einen Seite als Schatz und Achtsamkeit auf der anderen Seite. Auch da ist die Nähe unübersehbar. Man kann nämlich sagen, man muss sagen, dass Schamgefühl nur so etwas ist wie ein Sonderfall von Achtsamkeit. Es ist nämlich das innere Warnsystem, das das Schamgefühl im Auge hat, das bessere Wissen, das hier wieder herangezogen wird. Dann haben wir sittliche Scheu als Schatz und Achtsamkeit als als Lenkkraft. Wieder ist sittliche Scheu nur ein Sonderfall von Achtsamkeit. Die Achtsamkeit, die nämlich jetzt auf das äußere Warnsystem achtet, also auf die Reaktion unserer Umwelt und die zu erwartenden negativen Folgen aus ungutem Tun. Wissen und Achtsamkeit ist das nächste Paar, das sich gegenübersteht. Tja, langsam wird es langweilig, aber auch hier gilt es, dass Wissen ein Sonderfall von Achtsamkeit ist. Weil dieses Wissen das gehörte Wissen, das geistige Bezugssystem ist. Das ist die Datenbank, auf die die Achtsamkeit immer wieder zurückgreift. Achtsamkeit muss uns ja konkret sagen, was zu tun und was zu lassen ist. Sie muss ja auf Leitlinie, auf Maßstäbe, auf Gelerntes irgendwie zurückgreifen und das hervorholen. Das ist der Zusammenhang von Wissen und Achtsamkeit. Und der vorletzte Punkt ist die Polarität von Freigebigkeit und Einigung. Freigebigkeit ist Großherzigkeit, Loslassen, die Fähigkeit zurückzutreten. Und was ist das anderes als der Einstieg oder die Vorstufe zu Sammlung, zu Samadhi, zu Einigung, nichts anderes. Ohne einfaches Wissen, ein einfacheres Leben ist und ohne wachsende Unabhängigkeit von äußeren Dingen ist Herzensfrieden überhaupt nicht zu finden. Und am letzten Punkt wird es wieder ganz einfach, weil Weisheit und Weisheit in beiden Reihen identisch ist. Jetzt haben wir es fast geschafft, aber ich möchte diesen Vortrag mit einer Hausaufgabe beenden. Denn ich denke, es ist sehr empfehlenswert, wenn man sich diese 7 Schätze mal nicht nur sozusagen begrifflich vor Augen führt, sie nicht nur sozusagen inhaltlich beschreiben kann, wiedergeben kann, was damit gemeint ist, sondern wenn man sich diese 7 Schätze für sich auch ein bisschen lebendig macht, wenn man sie vielleicht in einem inspirierenden Satz auf den Punkt bringt, einen Satz, der kurz genug ist, dass man ihn sich merken kann, der einem auch im Leben mal begleiten kann, dass diese Schätze sozusagen auch verfügbar sind und nicht nur im geistigen Regal irgendwie abgestellt sind. Ich habe das mal für mich probiert, um zu zeigen, wie sowas funktionieren kann. Ich habe mich gefragt, wie formuliere ich sozusagen griffig das, was unter den einzelnen Schätzen gemeint ist. Vertrauen. Meine Formulierung, ich kann und werde die völlige Freiheit erreichen. Punkt. Sittlichkeit. Indem ich andere beschütze, beschütze ich mich selbst. Punkt. Schamgefühl. Ich will noch genauer auf die innere und bessere Stimme in mir hören. Punkt. Sittliche Scheu. Ich werde mich noch mehr an guten Vorbildern orientieren. Punkt. Wissen. Zum Glück weiß ich, dass nichts Gewordenes den Aufwand lohnt. Freigebigkeit. Loslassen erleichtert immer. Weisheit. Ich sehe immer klarer, dass nichts Gewordenes den Aufwand lohnt. Das ist mein Resümee, aber diese Kurzformeln sind nicht für jeden passend, sie zünden auch nicht bei jedem. Das muss und wird bei jedem anders aussehen und wird sich auch mit der Zeit ändern. Aber ich denke, das lohnt sich, das mal sozusagen als Nacharbeit zu diesem Vortrag zu versuchen und ein paar Stichworte, ein paar Sätze für sich selbst rauszufinden. So, das